Meine sehr verehrten Damen und Herren,
das ist doch eher ein Argument gegen das Gesetz, denn ein Gesetz, das nicht benötigt wird, nicht angewandt wird, braucht auch deswegen nicht beschlossen zu werden.
Es würde vielleicht gut tun, Sie hören zu.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
nun mag dieser Vorgang vielleicht ein Fauxpas gewesen sein.
Trotzdem konnten 10 Morde passieren, Raubüberfälle, Sprengstoffanschläge. Und trotzdem kommen Sie zu der Erkenntnis, dass die V-Leute ganz wichtig sind. Es ist ein Gedankengang, den ich nicht nachvollziehen kann.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wenn Sie sich jetzt nicht mäßigen, erteile ich Ihnen den zweiten Ordnungsruf. Und was dann passiert, wissen Sie.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
aber es ist selbstverständlich, dass am Schluss der Debatte die Finanzministerin sich noch mal zu Wort meldet. Das ist doch parlamentarisch Usus. Und ich beginne.
Parlamentarischer Uso. Nachlese. Im Rahmen des Plenums des Thüringer Landtages vom 20. März 2018 wurde unter Tagesordnungspunkt 15 ein Antrag der CDU-Fraktion diskutiert. Titel: Sprengstofffunde in Ruderstadt und Ullstedt-Kirchhase. Linksmotivierte terroristische Aktivitäten zügig aufklären. Linksextremismus mit allen Mitteln bekämpfen. Die CDU-Fraktion verfolgte das, wie ich meinen würde, berechtigte Anliegen, das Thema auch in den zuständigen Ausschüssen besprochen zu wissen, als da wären der Innen- und Kommunal- sowie der Justizausschuss. Solltet ihr die Hintergründe nicht kennen, dann folgt nun eine ausführliche, wirklich umfassende Erklärung von Innenminister Georg Mayer. Mayer war nicht der erste Redner zum Tagesordnungspunkt, von daher springen wir hier ein bisschen in der Debatte, wohl aber war er der sachlichste, in einer emotional aufreibenden Debatte. Aus dem Kern dieser Rede kürze ich mal nicht allzu viel weg, denn meiner Ansicht nach lohnt es sich wirklich, hier zuzuhören. Ach ja, und bitte nicht wundern, nach eigener Aussage ist Mayers Stimme aufgrund einer Erkältung manchmal etwas zittrig und dünn.
Ich bitte hierbei zu berücksichtigen, dass sich die polizeilichen Ermittlungen erst am Anfang befinden. Aufgrund der Tatsache, dass derzeit ein strafrechtliches Verfahren läuft, bitte ich zugleich um Ihr Verständnis, dass ich Ihnen aus strafprozessualen Gründen nicht alle Details mitteilen kann. Zum Sachverhalt. Ein Zeugenhinweis vom Montag, den 5. März 2018, war Anlass, im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Gera ein Strafverfahren wegen Vorbereitung eines Explosions- oder Strahlungsverbrechens gemäß § 310 Strafgesetzbuch gegen 2 namentlich bekannte Personen einzuleiten. Unverzüglich folgten weitere Ermittlungen und Vernehmungen sowie ein Informationsaustausch mit dem Landeskriminalamt, in dessen Ergebnis die Staatsanwaltschaft Gera beim zuständigen Amtsgericht mehrere Durchsuchungsbeschlüsse erwirkte. Unter Bildung einer sogenannten besonderen Aufbauorganisation, gemeinsam mit Beamten des Landeskriminalamtes und der Bereitschaftspolizei, wurde dann am 13. März 2018 insgesamt 4 Objekte in Rudolstadt und in Ullstedt-Kirchhasel durchsucht. Hierbei wurde eine Vielzahl von Gegenständen, die zur Herstellung von Sprengstoff geeignet sind, aufgefunden und sichergestellt. Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen Hinweis. Die Polizei ist natürlich in erster Linie auch zur Gefahrenabwehr verpflichtet. Und diese Gefahrenabwehr hat sehr kurz nach dem Zeugenhinweis stattgefunden. In die sichergestellten Sprengstoffe, darunter befanden sich 2,3 Gramm ETN. Das ist ein Sprengstoff, dessen Sprengkraft die Sprengkraft von TNT deutlich übertrifft. Insofern ist die geringe Menge nicht unerheblich. Es wurden gefunden mehr als 75 Kilogramm Kunstdünger. Es wurden gefunden 2 Kilogramm Magnesiumpulver, 2 Kilogramm Schwefelpulver, 2 Kilogramm Calciumcarbid, jeweils circa 2 Kilogramm, 2 Kilogramm Magnaliumpulver, 2 Kilogramm Kaliumnitrat und noch 2 Kilogramm anderer chemischer Substanzen. Es wurden weiterhin gefunden eine Vielzahl von Böllern unbekannter Herkunft. Es wurden gefunden 4 Kartons mit einer Vielzahl selbst laborierter Böller mit Zündschnur. Es wurde gefunden 1 Trolley mit Komponenten für die Herstellung des hochexplosiven Sprengstoffs TATP, zum Beispiel Aceton, Wasserstoffperoxid, verschiedene Säuren, Reagenzgläser, Schutzmasken und Trichter. Es wurden gefunden 8 Flaschen Buttersäure, je 1 Liter. Darüber hinaus wurden verschiedene elektronische Datenträger gefunden und sichergestellt. Der Vollständigkeit halber will ich zugleich ausführen, dass darüber hinaus tatsächlich Cannabis in geringer Menge sichergestellt sowie eine Aufzuchtanlage ohne Betäubungsmittel zufällig aufgefunden wurde. Des Weiteren wurde eine Schreckschusswaffe mit Kartuschenmunition sowie Pfeilspitzen für eine Armbrust sichergestellt. Der Tatverdacht richtet sich gegen 2 deutsche Tatverdächtige im Alter von 25 und 31 Jahren. Eine zunächst erfolgte vorläufige Festnahme des 25-jährigen Tatverdächtigen am 13. März 2018 wurde wegen fehlender Haftgründe von der Staatsanwaltschaft Gera am nächsten Tag aufgehoben.
Das, was wir gerade gehört haben, allein für sich genommen, ist schon ein alarmierender Bericht. Zu einem wirklichen Politikum wird diese Geschichte allerdings dadurch, dass eine dieser Personen in einem linken Bündnis tätig war und stellvertretend für dieses Bündnis 2016 den Anerkennungspreis des Thüringer Demokratiepreises aus den Händen der damaligen Bildungsministerin Klaubert entgegennehmen durfte. Das Bündnis hat sich inzwischen übrigens deutlich von seinem ehemaligen Mitglied und seinen strafrechtlich relevanten Handlungen distanziert. Das zudem, jetzt zurück zum Plenum. Bevor die inhaltliche Debatte zu diversen Themen im Plenum des Thüringer Landtages beginnen kann, fragt der Präsident die Fraktionen nach Änderungswünschen zur Tagesordnung. Das ist ein normaler Vorgang, davon können alle Gebrauch machen und in diesem Fall tat es die CDU-Fraktion. Ihr Wunsch war, diesen Antrag, der eigentlich als Tagesordnungspunkt 15 gelistet war, sofort zu besprechen, also quasi als allererste Debatte noch vor allen anderen Themen. So ein Wunsch kann begründet werden und für die CDU übernahm das in diesem Fall Fraktionschef Mike Morin. Jetzt darf man sich allerdings nicht vorstellen, dass er da schon angefangen hätte, sachlich zu argumentieren, sondern es ging erstmal nur darum, die Dringlichkeit des Anliegens zu verdeutlichen. Sprich, man scheint an dieser Stelle gut beraten zu sein, möglichst große Worte zu machen. Und so begann Mike Morin ohne große Umwege, sich an der Landesregierung abzuarbeiten, anstatt den Fall an sich zu diskutieren. Die Quintessenz seiner Rede ist im Grunde identisch mit den Quintessenzen der meisten seiner aktuellen Reden, zumindest soweit ich sie wahrgenommen habe, und sie ist von folgender eindimensionaler Struktur: Die rot-rot-grüne Landesregierung hat alles falsch gemacht, was nur falsch zu machen war. Und wie so oft fehlte in dieser Quintessenz die konkret formulierte Vision davon, wie es unter Führung der CDU hätte besser und oder anders laufen können. Um mal an einem Beispiel darzustellen, was ich damit meine, hier ein Auszug aus Morins Rede.
Wie gehen wir damit um, dass die Frage geklärt werden muss, dass Vertreter von denen, die heute als Täter vermutlich ermittelt werden, Pressesprecher von Bündnissen waren, die noch vor 2 Jahren aus der gleichen Landesregierungshand Demokratiepreise begonnen haben in den Kampf gegen richtigerweise auch Rechtsextremismus und Faschismus, aber wenn gleichzeitig klar ist, wenn die selber Täter sind und unsere Demokratie und Freiheit in Gefahr bringen, weil sie Sprengstoff sammeln, dann verbietet sich, dass solche Leute Preise der Landesregierung entgegennehmen können.
Dazu ein paar Anmerkungen. Erstens, wie gehen wir damit um, dass, war der Anfang mehrerer Fragen, die Mike Morin in seiner Rede gestellt hat. Zu keiner dieser Fragen hat er selbst eine Antwort auch nur angeboten. Sollen die potenziellen Preisträgerinnen und Preisträger vor der Verleihung erstmal gründlich vom Verfassungsschutz durchleuchtet werden? Hey, wir möchten euch ja gerne auszeichnen, aber vorher stellen wir euch unter Generalverdacht und wühlen uns erstmal durch eure gesamte Existenz? Oder was? Wie soll man sich's vorstellen, was er da sagt, wenn er nichts weiter dazu sagt? Zweitens, der Demokratiepreis ist kein Preis der Landesregierung. Und schon gleich gar nicht ist er, denn das wird ja hier eigentlich impliziert. Ein Preis der rot-rot-grünen Landesregierung. Der Demokratiepreis wurde 2013 ins Leben gerufen und da regierten in Thüringen noch SPD und, wer kann es erraten, richtig, CDU. Drittens, schauen wir mal auf die Formulierung, wenn gleichzeitig klar ist, wenn die selber Täter sind, weil die Sprengstoff sammeln, dann verbietet es sich, dass die solche Preise bekommen. Da würde ich vom Grundsatz her erstmal zustimmen. Jetzt klafft hier allerdings eine Lücke von knapp 2 Jahren. Die Preisverleihung war 2016, der Sprengstofffund war 2018. Das jetzt im Nachhinein so darstellen zu wollen, als wäre es damals schon bekannt gewesen, geht irgendwie nach hinten los. Gut, lassen wir das, sonst wird dieser Beitrag nie fertig. Zusätzlich zum CDU-Antrag lag ein Alternativantrag der AfD-Fraktion vor. Auch sie begründete die Dringlichkeit, aus ihren Reihen trat der Abgeordnete Stefan Möller ans Pult. Und auch für ihn galt, zur Begründung einer Dringlichkeit helfen drastische Worte. Möller versuchte die Angelegenheit im Lichte größerer Kontexte wie NSU und G20 darzustellen. Und auch wenn seine Herleitungen punktuell recht überzogen wirkten, sein Grundanliegen, die Ermittlungen in alle Richtungen zu führen und nicht vorschnell mögliche Motive auszuschließen, war durchaus ein legitimes. Nun musste erstmal darüber abgestimmt werden, ob der Tagesordnungspunkt 15 tatsächlich an den Anfang des Plenums gestellt werden sollte. Sämtliche Fraktionen des Thüringer Landtages sprachen sich dafür aus und so konnte die Debatte bald darauf beginnen. Wiederum begaben sich hier zu Beginn Vertreter der Fraktionen der CDU und der AfD als Erste ans Pult, diesmal um ihre jeweiligen Anträge zu begründen. Der Abgeordnete Raimund Walk tat dies für die CDU-Fraktion. Auch Walk brachte die Taten mit dem NSU in Verbindung, allerdings rhetorisch ein wenig gewandter, differenzierter und einleuchtender, als es zuvor noch Herr Möller von der AfD-Fraktion tat.
Es geht nicht um Hysterie, es geht auch nicht in erster Linie um uns Parlamentarier. Es geht vor allem um die Menschen in unserem Freistaat. Diese haben einen berechtigten und auch nachvollziehbaren Anspruch darauf, umfassend und zeitnah, natürlich weiß ich es, selbstverständlich unter Wahrung ermittlungstaktischer Erfordernisse, informiert und unterrichtet zu werden. Und darauf müssen die Menschen in Thüringen auch vertrauen können. Oftmals, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, hilft hier ein Blick in die Vergangenheit, auch wenn dieser Blick in diesem Fall sehr schmerzlich ist. Bombenbauer des NSU aus Thüringen waren es, die dazu beitrugen, dass eine schier unglaubliche, schreckliche und beschämende Mordserie in die Republik getragen wurde. Frau Marx als Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, einer von mehreren in der Bundesrepublik der sogenannten NSU-Ausschüsse, weiß es ja. Was hätte man damals wissen können? Was hätte man damals wissen müssen? Wurde hinreichend und der Bedeutung der Sache angemessen ermittelt? Immerhin wurde doch Sprengstoff aufgefunden, auch damals. Da hätten doch alle Alarmglocken der Ermittler schrillen müssen, oder etwa nicht? Sehr geehrte Kollegen, da fragen Sie mal Ihre Kollegin Marx und die Untersuchung im NSU-Ausschuss.
Von der Fraktion der AfD übernahm Björn Höcke die Begründung des Alternativantrages. Und was vermeintlich Schock, Betroffenheit und oder Empörung hätte sein sollen, klang selten so sehr nach heimlicher Freude.
Ja, was ist in den letzten Jahren aus unserem beschaulichen Freistaat Thüringen geworden? Seit der großen Grenzöffnung der Altparteien sorgen illegale Einwanderer in Thüringen dafür, dass die innere Sicherheit immer mehr zerfällt. Und jetzt leben auch noch die hiesigen Linksextremisten ihre von der Politik eingeräumte Narrenfreiheit zügellos aus.
Ansonsten bestand Höckes Rede zu weiten Teilen aus blumigen und pathetischen Worthülsen, beispielsweise Ausschmückungen der Vorstellung, was gewesen wäre, wäre dieser Sprengstoff- und Chemikalienfund im rechten Milieu passiert. Nun ist es ja so, ausdenken und ausmalen können wir uns ja sicher alle einiges. Für die Debatte war es gänzlich unerheblich. Kommen wir damit nochmal zu Thüringens Innenminister Georg Mayer, der, wie zuvor schon erwähnt, für kurze Zeit die emotionale Debatte in eine sachliche überführen konnte. Konzentrieren wir uns im nächsten O-Ton mal darauf, wie es im aktuellen Fall mit den Erkenntnissen um die Verbindungen in die linke Szene steht.
Ebenso wenig wie zum konkreten Tatgeschehen liegen derzeit vollständig belastbare Informationen zu den Tatverdächtigen vor. Ich kann Ihnen jedoch die Pressemitteilung bestätigen, wonach zumindest ein Tatverdächtiger politisch links einzuordnen ist. Der 31-Jährige war für das Bündnis Zivilcourage und Menschenrechte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aktiv. Das Bündnis Zivilcourage und Menschenrechte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat im Jahr 2016 im Rahmen der Demokratiepreisverleihung einen Anerkennungspreis erhalten. Der Preis ging nicht an eine Einzelperson, sondern an das Bündnis, und zwar für sein Engagement gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das Bündnis hat sich unverzüglich nach Bekanntwerden der Vorwürfe in aller Deutlichkeit vom Tatverdächtigen distanziert. Dies war aus Sicht der Landesregierung richtig und notwendig. Für Gewalt oder Pläne zur Gewaltausübung kann es keinerlei Toleranz geben. Nun zum zweiten Tatverdächtigen, der 25-Jährige. Zu dem 25-Jährigen liegen umfangreiche polizeiliche Erkenntnisse vor. Er hat also ein gewisses Vorleben, was die Polizeistatistik anbelangt. Und da er in der Vergangenheit verschiedentlich vielfach mit verschiedenen Gewalt-, Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten strafrechtlich in Erscheinung trat, ist er kein unbeschriebenes Blatt. Er selbst gab öffentlich an, sich nie um Politik gekümmert zu haben. Er habe nur Chemikalien beschafft und den Sprengstoff zusammengemischt. Seine Ausgabe macht es nicht besser, aber es war seine Auslassung zum Thema seiner politischen Einstellung. Die gebe ich nur wieder. Also, ob die Straftaten einen politischen Hintergrund haben und wenn ja, welchen wird im Zuge der laufenden Ermittlungen zu klären sein? Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen zu einem bestimmten Objekt oder einer bestimmten Person vor. Auch hier müssen die Ermittlungen sowie die Auswertung der sichergestellten Materialien und Unterlagen abgewartet werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte bereits ausgeführt, dass derzeit noch völlig unklar ist, ob die Straftaten mit einer politischen Motivation begangen wurden. Selbstverständlich war und ist innerhalb des Landeskriminalamtes die Staatsschutzabteilung in die weiteren Ermittlungen eingebunden. Es wird derzeit ergebnisoffen in alle Richtungen ermittelt.
Von der Fraktion Die Linke trat der innenpolitische Sprecher Steffen Dittes ans Pult, der sich wieder dem interparteilichen Hickhack widmete. Der CDU warf er vor, mit der Überschrift ihres Antrages, ich wiederhole, linksmotivierte terroristische Aktivitäten zügig aufklären, bereits so zu tun, als wüssten sie schon, was die Ermittlungen ergeben würden, ja zwangsläufig ergeben müssten. Dittes bedauerte zu Beginn der Sitzung nicht auch zur Dringlichkeit des Themas gesprochen zu haben und so wirkte seine Rede dann über weite Strecken auch. Auch hier große Worte beim Versuch, die Anwürfe der Opposition zurückzuschlagen, aber unterm Strich war es dann doch mehr Empörung als Argumentation. Hier mal ein Beispiel.
Da spricht beispielsweise der Abgeordnete Walk von einem mobilen Chemielabor, Sprengstofflabor, so haben Sie es gesagt, was jederzeit in Thüringen beweglich zum Einsatz kommen kann. Meine Damen und Herren, wer die Zeitung tatsächlich aufmerksam gelesen hat, wird sehen, bei dem, was Herr Walk als mobiles, jederzeit in Thüringen einsetzbares Sprengstofflabor bezeichnet hat, worum es sich dabei handelt, das ist ein Einkaufstrolley. Entschuldigung, das macht ja den Sachverhalt des Straftatbestandes der Chemikalien, die in diesem Einkaufstrolley gelagert worden sind, aufbewahrt worden sind, möglicherweise auch mit einer gewissen Mobilität versehen worden sind, nicht besser. Aber Entschuldigung, Herr Walk, es ist doch nicht belastbar, hier darzustellen, der Öffentlichkeit vorzugaukeln. Wir hätten da ein jederzeit in Thüringen einsatzfähiges, mobiles Sprengstofflabor vorgefunden. Man stelle sich vor, tatsächlich wie die zwei Tatverdächtigen mit ihrem Einkaufstrolley starten in Uhlstedt-Kirchhasel loslaufen.
Gut, die Wortwahl des CDU-Abgeordneten Walk mag überzogen gewesen sein, bei einem Einkaufstrolley von einem mobilen Sprengstofflabor zu sprechen, worunter man sich ohne dieses Hintergrundwissen zweifellos ein größeres Vehikel vorstellt. Und ja, Herr Dittes von den Linken hat im eben gehörten O-Ton ein leidlich albernes Bild erzeugt, nämlich wie zwei Sprengstoffattentäter mit ihrem kleinen Einkaufstrolley durch die Gegend zuckeln. Aber weniger gefährlich ist die Sachlage dadurch trotzdem nicht geworden. Und ganz ehrlich, auch wenn man zu Fuß mit so einem Wägelchen vielleicht nicht allzu viele Kilometer zurücklegen würde, in einen ganz normalen Kofferraum passt das allemal und dann kann man sich zum und anschließend auch am Zielort seiner Wahl trotzdem recht mobil bewegen, mit einer ordentlichen Menge an Sprengstoff im Schlepptau. Was ich sagen will ist, die Angelegenheit künstlich aufzublasen, ist schlicht ebenso wenig konstruktiv, wie sie herunterzuspielen. Ansonsten befasste sich Herr Dittes auch nicht viel mit dem Fall an sich, wohl aber mit den vorliegenden Anträgen der Oppositionsfraktion.
Beide Anträge verlangen Auskunft darüber, mit wem die Tatverdächtigen Verbindung hatten. Die CDU fragt konkret nach Abgeordneten. Die AfD will sogar wissen, welche politischen Parteien, Personenzusammenschlüsse, Vereinigungen, Einzelpersonen mit dem Bündnis Zivilcourage und Menschenrechte zusammengearbeitet haben. Es soll also, wenn man so will, nicht nur ein Tatverdacht gegen das Bündnis selbst konstruiert werden. Nein, der Verdacht soll nun auch auf die treffen, die mit dem Bündnis zusammengearbeitet hatten oder mit ihnen in Kontakt stehen. Das ist genau die Kette, die in Ihrem Antrag tatsächlich auszulesen ist. Ein Tatverdächtiger hatte Kontakt mit einer Institution. Wir fragen, wer ist alles in der Institution? Und wir gehen sogar noch weiter, mit wem hatte diese Institution Kontakte? Und dann fragen wir möglicherweise auch noch, wer hatte denn mit den Leuten Kontakte, die Kontakte mit der Institution an, bei der der einzelne Tatverdächtige angab, Mitglied zu sein. Das ist die Konsequenz Ihres Antrages. Und Entschuldigung, lieber Herr Grob, das hat mit wirklich Prinzipien des Rechtsstaates nichts zu tun. Das hat aber auch nichts mit Prinzipien der Redlichkeit parlamentarischer und meinetwegen auch zugespitzt politischer Auseinandersetzung zu tun. Das ist einfach, und da wiederhole ich es, politisch ein Skandal. Aber ich will Ihnen auch sagen, wenn Sie Ihre Frage denn so gestellt haben wollen, was denn möglicherweise die Antwort der Landesregierung sein kann. Und da würde ich beispielsweise sagen, oder wir würden eine Antwort der Landesregierung zur Kenntnis nehmen müssen, dass beispielsweise der Abgeordnete Kowalek am 1. Mai 2015 das Bündnis sehr aktiv unterstützt hat, wie übrigens auch weitere Mitglieder der Jungen Union, insbesondere des Kreisverstandes der Jungen Union bei anderen Aktivitäten. Die Landesregierung würde Ihnen auf Ihre Frage antworten, dass ein Kennenlernen und Vernetzungstreffen des Bündnisses in Saalfeld-Rudolstadt im Abgeordnetenbüro der Abgeordneten Rosin stattgefunden hat. Damals, glaube ich, waren Sie noch bei der SPD, jetzt bei der CDU. Ich würde unterstellen, möglicherweise trifft dann der Vorwurf der Unterstützung beider Fraktionen. Aber Frau Rosin, Sie schütteln mit dem Kopf. Vielleicht irre ich mich ja. Können Sie mich korrigieren? Aber nicht korrigieren können Sie mich, wenn ich Ihnen sage, dass sie beispielsweise auch ganz aktiv in der ersten Reihe hinter einem Transparent des Bündnisses gestanden hat und dieses Foto durch eine ganz einfache Google-Suche gefunden hat. Das heißt, Sie haben ganz aktiv mit diesem Bündnis zusammengearbeitet, dieses politisch unterstützt. Die Folgen, die Ihr Fraktionsvorsitzender hier politisch gezeichnet haben, mit denen sollten Sie sich auseinandersetzen. Und ich will auch daran erinnern, dass zuletzt 2017 das Bündnis mit dem seit 25 Jahren bei der CDU engagierten Bildungsexperten Michael Blum eine Veranstaltung über die gefälschten Protokolle der Weisung von Zion organisiert hat. Und auch das wird in den Fokus Ihrer politischen Diskreditierung laufen. Und meine Damen und Herren, für uns aber sind die Aktivitäten von Herrn Kowalek, von Frau Rosin, auch von Herrn Blum und den weiteren CDU-Mitgliedern im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wichtige Impulse für eine offene demokratische Gesellschaft. Und anstatt diese Impulse zu diffamieren, gilt an dieser Stelle unser Dank allen Bürgerbündnissen in Thüringen, die kontinuierlich gegen Rechtsrock, Nazi-Demos und rechtspopulistische Veranstaltungen Kraft investieren und Stellung beziehen.
Es folgte nochmal die CDU-Fraktion, diesmal vertreten durch den Abgeordneten Wolfgang Fiedler. Der befasste sich damit, wer wann was getwittert hätte und artikulierte, dass er sich darüber freue, nach längerer Krankheit nun wieder im Plenum kräftig nach allen Seiten austeilen zu können. Was er dann auch tat und was hier nicht wiedergegeben werden muss. Wer auf Battle Rap mit breitestem thüringischem Dialekt steht, möge es bitte selbst nachschauen oder nachlesen. Auf den Seiten des Landtages sollte man fündig werden. Stattdessen wollen wir in diesem Beitrag noch die Wortmeldungen weiterer Fraktionen abbilden. Die SPD kam beispielsweise noch gar nicht zu Wort, das änderte sich aber nun mit dem Redebeitrag der Abgeordneten Diana Lehmann. Sie war sehr darauf bedacht, dass nicht alle linken Bündnisse und Aktivitäten nun durch das Handeln von zwei Personen, zumindest soweit es bisher bekannt ist, diskreditiert werden sollten. Mit Nachdruck versuchte sie auch den Vorwurf zu entkräften, die rot-rot-grüne Landesregierung sei auf dem linken Auge blind. Dabei redete allerdings auch sie an manchen Stellen an der Sachlage vorbei. Beispiel.
Der letzte Punkt, der wird auch deutlich, wenn man sich den Bericht des Innenministeriums noch mal vor Augen führt. Er zeigt, dass die Ermittlungsbehörden zügig und entschlossen gehandelt haben. Die haben eingegriffen, bevor irgendwas passiert ist. Und angesichts der Tatsache ist der Antrag, den die CDU vorgelegt hat, und die Debatte, die sie heute dazu führen, schon bemerkenswert, weil die CDU ja behauptet, die Landesregierung hätte zögerlich agiert. Und da schwingt auch immer der Vorwurf, und jetzt ist er ja gar nicht mehr besonders verdeckt, der Vorwurf mit, man würde Gewalt von links nicht ernst nehmen.
Mir geht es hier um die Behauptung, die Behörden hätten zugegriffen, bevor irgendwas passiert wäre. Die Ermittlungen stehen allerdings noch am Anfang. Und klar, das kann so gewesen sein. Doch im Bericht des Innenministers wenige Augenblicke zuvor klang das noch etwas anders.
Ein Ermittlungskomplex wird auch die Prüfung umfassen, ob die Tatverdächtigen für eine Vielzahl von Sachbeschädigungen durch Sprengstoffexplosionen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in den vergangenen 3 Jahren als Täter in Frage kommen. Im Ergebnis der erneuten Verfahrensabstimmung zwischen der bisher verfahrensführenden Kriminalpolizei Saalfeld und dem Landeskriminalamt wurde am 17. März diesen Jahres entschieden, dass das umgenannte Ermittlungsverfahren vom Thüringer Landeskriminalamt abschließend bearbeitet wird. Die Verfahrensübernahme erfolgte auch vor dem Hintergrund, dass eine überregionale Bedeutung der Straftat zu prüfen ist. So ergaben sich aus der Auswertung der Mobilfunkdaten und der Handydaten der Beschuldigten Anhaltspunkte für weitere Straftaten. Auch wurden Sprachnachrichten sichergestellt, welche sich als Bedrohung gegen die Erstzeugin richten.
Oder kurz, die Behauptung von Frau Lehmann, dass bisher noch nichts passiert wäre, ist schlicht nicht fundiert und stellt zum aktuellen Zeitpunkt keine besonders stabile Stütze des Argumentes dar. Aber es ist ein weiterer Ausdruck der Verfahrensweise aller Fraktionen in dieser Debatte, wo die einen übertrieben, untertrieben, die anderen. Was allerdings interessant ist an der Rede von Frau Lehmann ist, dass wir aus ihrem Mund nun im Prinzip zum ersten Mal kompakt aufgelistet erfahren, dass die CDU-Fraktion in ihrem Antrag ja tatsächlich eine Reihe an Vorschlägen gemacht hat, wie sie sich die Prävention gegen Linksextremismus vorstellt.
Dann fordern Sie einen Verbundanteil Linksextremismus. Das ist ja ein Gassenhauer der CDU. Den haben wir in diesem Plenum auch schon mehrfach gehört. Der bringt uns aber in der Sache nicht weiter. Denn der Fall Anis Amri und nicht zuletzt auch das Behördenversagen beim NSU haben gezeigt, dass das bloße Vorliegen von Daten und Informationen eben keine ausreichende Prävention ermöglichen, sondern dass es vielmehr eine personelle Ausstattung der Sicherheitsbehörden mit Ermittlern braucht, die eben mit diesen Daten auch umgehen können, die Rückschlüsse aus diesen Daten ziehen können, bevor überhaupt irgendwas passiert. Die andere Frage ist die Sinnhaftigkeit einer Demokratieerklärung. Die haben wir ja bundesweit über viele Jahre hinweg immer wieder diskutiert. Ziel soll es da ja sein, sicherzustellen, dass Feinde der Demokratie nicht durch Steuermittel finanziert werden sollen. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass Menschen, die eine kriminelle Energie haben, tatsächlich sich durch so eine Selbsterklärung in irgendeiner Art und Weise abhalten lassen. Das glauben Sie doch auch nicht ernsthaft. Zum Schluss sagen Sie, es solle Förderprogramme zur Erforschung und zur Abwehr von Linksextremismus sowie Untersuchungen von Linksextremismus geben. Da möchte ich noch mal an die Erfahrung aus den letzten Jahren erinnern. Die CDU, damalige CDU-Familienministerin, hatte ja ein Bundesprogramm gegen Linksextremismus schon eingesetzt. Das war ein gewaltiger Flop. Da gab es bundesweit ganz unterschiedliche Ansätze, wie man damit umgeht, aber kein einziges hat funktioniert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so richtig die Auseinandersetzung mit diesem Fall ist, und das hätten wir ja auch ohne diesen Antrag getan, die Landesregierung hat den Punkt ja für die nächste Tagesordnung im Innenausschuss auch noch mal angemeldet, so wenig sind auch die Maßnahmen, die Sie hier vorgeschlagen haben, ein Beitrag, um das Problem überhaupt nur ansatzweise lösen. Wenn Sie den Bericht der Landesregierung zur Kenntnis genommen haben, können auch Sie zu keinem anderen Ergebnis kommen, als diesen Antrag abzulehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Björn Höcke von der AfD-Fraktion trieb es im Anschluss auch nochmal ans Pult. Seine erste Rede war ja nur eine Begründung des Alternativantrages, nun wollte er konkret zur Sache sprechen. Stattdessen landete er wieder bei G20 in Hamburg und irgendwann schließlich auch mal bei der PKK und wie auch schon in seinem ersten Redebeitrag begann er sich Szenarien auszumalen, die so gar nicht geschehen sind, was ihn rhetorisch zu einem Widerspruch an sich führte. Man achte bei folgendem O-Ton mal bitte auf die vielfältige Verwendung von Konjunktiven und Relativierungen in Höckes eigener Wortwahl.
Und jetzt stellen Sie sich doch bitte mal als verantwortlicher Minister vor, diese 100 Kilogramm Sprengstoff oder fast fertiggestellter Sprengstoff wären tatsächlich an Ort und Stelle in die Luft geflogen. Was für ein Schaden für die Nachbarschaft entstanden wäre und dass dort vermutlich Menschen auch mit Leib und Leben bezahlt hätten, das
steht leider auch zu vermuten. Und da kann man nichts relativieren, da kann man nichts beschönigen, da muss man sagen, hier ist tatsächlich wahrscheinlich ein Kapitalverbrechen vorbereitet worden. Und diese klare Aussage hätte ich mir von Ihnen, Herr Innenminister, hier vorne auch gewünscht.
Wahrscheinlich, womöglich, aber um Gottes Willen keine Relativierungen. Wäre der Anlass nicht so ernst, dann wäre dieser O-Ton prädestiniert für einen eigenen Satirebeitrag. Eventuell. Die Ermittlungen sind eben noch nicht so weit, dass man das, was Herr Höcke da behaupten möchte, mit diesem Nachdruck behaupten kann. Aber man kann ja wenigstens schon mal so tun, als ob man es könnte. Prima. Einer der letzten Redner der etwas mehr als zweistündigen Debatte war Dirk Adams von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Auch er argumentierte nicht gut, als er behauptete, dass von den Oppositionsfraktionen noch kein Wort des Dankes gegenüber der Polizei gefallen sei, die hier höchstwahrscheinlich weit Schlimmeres verhindert haben könnte, als ein bisschen oder in diesem Fall auch ein bisschen mehr Bombenbastelei. Die Aussage von Herrn Adams stimmte einfach nicht, aber auch sie steht wieder exemplarisch für die emotionale Debatte. Der Abgeordnete der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen verteidigte aber auch die Arbeit und Informationspolitik der Polizei gegenüber der Öffentlichkeit. Und im gleichen Atemzug machte er anhand eines Beispiels deutlich, was von den Fantastereien eines Björn Höcke zu halten ist, wenn dieser davon redet, dass bei einer Straftat ein politisch rechtsmotivierter Hintergrund zu vermuten ist.
Mike Moring, der in der letzten Woche und auch heute im Parlament sich erzürnt hat darüber, dass nur schwerfällig informiert worden sei. Er möge mehr Informationen und schnellere Informationen haben. Wir haben diese Debatte am Anfang der Legislatur mit einem AfD-Abgeordneten führen müssen, der gefordert hat, dass er über jedes Sexualdelikt sofort in der Öffentlichkeit zu informieren sei, insbesondere wenn Kinder beteiligt wären oder Minderjährige. Und es erforderte einige Zeit, der AfD zu erklären, dass dies aus Gründen des Opferschutzes niemals geschehen würde. Sie haben das irgendwann eingesehen. Aber dass heute wieder die CDU in das gleiche Horn stößt, wie es damals die AfD gemacht hat, das ist schon bezeichnend. Es hilft nur den Tätern, wenn alles auf dem Marktplatz ausgetragen wird. Nur den Tätern hilft es. Und es gab kein donnerndes Schweigen, wie es Herr Moring behauptet hat, sondern es gab eine bewusste Vertraulichkeit, um die Ermittlungen der Polizei nämlich nicht zu gefährden. Und das wird die CDU mit sich selber ausmachen können. Wo stehen Sie an der Stelle? Das frage ich Sie wirklich. Wo stehen Sie an der Stelle? Wollen Sie die Vertraulichkeit wahren, dass unsere Ermittlungsbehörden zu ihrem Erfolg kommen können? Oder wollen Sie hier am Beginn einer Plenardebatte Ihre Debatten führen, mit der Sie einzelne Menschen zu diskreditieren versuchen? Sie haben behauptet, es würde mit zweierlei Maß gemessen werden. Und Kollege Dittes hat schon einiges an Beispielen gebracht. Und ich will Ihnen noch ein Beispiel aus der näheren Vergangenheit bringen. Vor wenigen Wochen gab es einen Hausbrand in Mühlhausen. Und die Polizei ermittelte, weil Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte. Und der MDR meldete nach einigen Tagen, dass möglicherweise auch ein politischer Hintergrund rechts zu befürchten sei. Und was ist da geschehen? Ist tatsächlich das geschehen, was der Fraktionsvorsitzende der AfD behauptet hat? Dass das hochgezurrt würde? Das ist nicht geschehen, weil alle sich einig sind, bei Rot-Rot-Grün zumindest, dass wir Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden haben und dass wir gute und sachgemäße Ermittlungen haben wollen. Das ist unser Ziel und es ist offensichtlich nicht Ihr Ziel gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das kritisiere ich aufs Schärfste. Aufs Schärfste.
Es folgte nun noch ein kurzer Redebeitrag des Abgeordneten Henke von der AfD-Fraktion, dessen schauspielerisches Talent nicht ausreichte, ihm die Empörung als echt abzukaufen, die ihn zu der Aussage geführt haben sollte, dass er sich darüber wundere, dass die Landesregierung nach diesem Vorfall nicht längst zurückgetreten wäre. Dann kam es zur Abstimmung der beiden Anträge von CDU und AfD und in beiden Fällen verhielt es sich so, dass sie mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt wurden, während die Oppositionsfraktionen für eine Überweisung in die entsprechenden Ausschüsse gestimmt hätten und tatsächlich ja auch haben. Nun liegt also der Ball im Grunde bei Rot-Rot-Grün. Der Innenminister hat beantragt, das Thema im Innenausschuss zu besprechen und es wird sicher interessant sein zu verfolgen, in welcher Art und Weise das jetzt weiterhin passiert. Nach diesem Hexenkessel an Parlamentsdebatte sieht es zumindest nicht sehr wahrscheinlich aus, dass da von irgendeiner Seite eine sachliche und zumindest halbwegs objektive Herangehensweise verfolgt wird. Im Moment würde ich eher befürchten, dass es durch den politischen Druck, der nun auf diese Angelegenheit lastet, zu Ermittlungspannen, Schnellschüssen und weiteren Vorverurteilungen kommt und dass sich dann darauf alle schön ihre eigenen Verschwörungstheorien aufbauen können, wer hier mit wem paktiert und oder was vertuscht oder manipuliert oder sonst was. Aber das wären nun wiederum nur Fantastereien meinerseits. Warten wir stattdessen lieber ab, was sich tatsächlich noch ergibt.